Hätte man nicht einfach ein einfacheres Wort für die nehmen können?
Hast du einen Vorschlag?
Dumm.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 7.
Changes.
Hallo zusammen.
Hallo. Ich habe wirklich Schwierigkeiten, mich über diese Hallo-Schwelle am Anfang drüber zu wälzen. Danach weiß ich, worüber wir reden, dann wird's lustig, dann bin ich locker. Aber das Begrüßen und ins Intro finden, hey, geht dir das genauso?
Wir haben einfach noch...
Heute Special Guest, Marge Simpson.
Wir haben einfach noch kein Signature-Hallo. So wie Vera Poth, Halli, Hallo, Hallöle.
Vera Poth? Wer ist denn Vera Poth, Iris?
Ach, ich meine Verona Poth oder Feldbusch.
Ja, ja, du hast recht. Also ihr Signature-Hallo ist eindeutig bekannter geworden als sie selbst. Vera Poth.
Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht mal, ob sie das gesagt hat.
Die war doch mal zusammen mit Daniel Böhling. Dieter Bohr. Wie du mich angeschaut hast gerade.
Ja, ich habe gedacht, der ist doch tot.
Du meinst wieder jemanden ganz anderen.
Komplett. Aber lass uns doch einfach über deinen Geburtstag sprechen, Matthias. Du hattest gestern.
Oh, danke. Hätte ich fast vergessen, ja. Lange her. Ja.
Wie war's?
Schön. Ich hatte einen tollen Geburtstag. Ich weiß nicht, welches Ereignis ich rauspicken und davon erzählen soll. Ja, es war einfach ein insgesamt schöner, gemütlicher Tag. Ruhig und gemütlich.
Gemütlich, ja.
Ja, gemütlich, Iris. Ja, warum lauerst du mich so an jetzt?
Ich finde, gemütlich ist eines der schlimmsten Wörter, die man überhaupt über sich und seinen Geburtstag sagen kann.
Warum?
Gemütlich ist die verschönerte Form von, ich bin enttäuscht.
Oh Gott.
Ich bin enttäuscht von meinen Freunden. Ich bin enttäuscht von meinem Partner.
Ja.
Ich bin enttäuscht von der Stadt, in der ich lebe. Also mache ich jetzt das Gleiche wie jeden Tag auch und verbringe und einen gemütlichen Abend.
Und gemütlich. Nichts davon trifft zu, Iris. Aber weißt du, worüber ich gerade lachen musste, als ich dir zugehört habe? Einer unserer Kunden hat mir gestern eine E-Mail geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Und heute habe ich geantwortet, vielen, vielen Dank, hatte ich. Es war richtig gemütlich.
Oh Gott.
Meinst du, der liest das und denkt sich, boah, der arme Kerl.
Ja, und dabei habe ich mich für dich in Schale geschmissen gestern.
Das stimmt. Du sahst richtig toll aus, aber es hatte auch einen Grund, warum du das gemacht hast, nämlich?
Aus Liebe.
Ja, aber es hatte noch einen Grund.
Weil ich mir immer für dich Mühe gebe.
Ah, Iris, komm.
Weil du Geburtstag hattest.
Du hattest sogar eine Insta-Story darüber gestern. Du brauchst jetzt auch nicht mehr öffentlich so zu tun, als...
Ich habe unseren Tisch kaputt gemacht.
Ja, womit?
Nagellackentferner.
Du hast versucht, dir die Nägel zu lackieren und einmal Nagellackentferner über alles verteilt. Und dann hast du mit einem kurzen Kleid davon abgelenkt, Iris.
Und es hat funktioniert.
Ja, stimmt.
Wir haben Fragen gestellt bekommen.
Das funktioniert schon wieder. Ablenkung ist so genau dein Ding, ne?
Warum stellen die Menschen nie den Einkaufswagen dort zurück, wo die wenigsten sind?
Na, weil sie faul sind. Das ist der kürzeste Weg.
Erstaunlich, wie langweilig die Frage eigentlich ist. Ich dachte, die wäre voll gut und wäre voll der gute Aufhänger, wo wir jetzt voll irgendwie so rumwitzeln könnten. Aber nee, es ist einfach sehr...
Nee, es ist was... Also vom Bild her ist es eher sogar was, wo ich mich aufregen könnte, weil es mich daran erinnert, dass Menschen sich auch in der Schlange... Wir haben einen Bäcker, der ist an einer großen Straßenkreuzung und der ist wirklich genau an der Ecke. Die Leute gehen quasi diagonal. Im Rücken haben sie die große Straßenkreuzung. Also muss doch die Schlange, wenn sie draußen Schlange stehen vom Bäcker, eine Kurve machen, damit man sich nicht auf die Kreuzung stellt, wenn man sich hinten dran stellt. Ich raste aus jedes Mal, wenn ich da hinkomme. Und dann haben sich die 5 Leute, die aus der Bäckerei rauskommend in der Schlange stehen, so positioniert, diagonal, dass sie den Weg versperren, dass niemand um die Kurve laufen kann. Alle müssen quasi um sie herum über diese vielbefahrene Kreuzung laufen. Und ich müsste mich, wenn ich mich hinten anstellen will, auch mitten auf die Kreuzung stellen und überfahren lassen. Das sind dieselben Leute, die den Einkaufswagen an die längste Einkaufswagenkette dran machen, hinten dran, egal wie lang die schon ist. Und wenn die den ganzen Supermarkt einmal durchzieht durch alle Gänge und dann auch noch raus bis auf die Straße, das sind dieselben Menschen.
Okay, Matthias. Und bist du angekommen im Podcast?
Ja, jetzt bin ich da.
Sehr schön. Ist gemütlich mit dir heute.
Ja. Sorry, ich verspreche, ich bin ab jetzt friedlich wieder. Ich habe mich abreagiert.
Ich habe ja die Tage bei mir auf Instagram so eine Umfrage gestartet und die Community gefragt, mit welchen Themen sie sich gerade auseinandersetzen.
Na, Einkaufswagen. Das war das eine Antwort auf diese Frage?
Ja. Aber ich fand es voll spannend, weil ich habe, ich weiß nicht, so 400-500 Antworten bekommen. Und super viele haben geantwortet, hey, mich macht das fertig, was gerade in Deutschland abgeht. Mhm. Also die Flutkatastrophe ist immer noch sehr präsent.
Ja, klar.
Und einige haben geschrieben, dass in den Medien nicht mal ansatzweise das gezeigt wird, was da wirklich passiert. Mhm. Also es sind so richtige Tragödien, wo sehr viele sehr traumatisiert sind.
Ja.
Es ist doch sogar einer, mit dem wir zusammen arbeiten, hast du mir doch gestern erzählt.
Ja, ja.
Dessen
ja.
Schwiegervater alles verloren hat
ja.
und nichts bekommt. Dann hatte eine Person mir geschrieben, dass die Helfer und Opfer teilweise sehr schwere Magen-Darm-Erkrankungen bekommen,
ja.
weil der Schlamm so unhygienisch ist und ja. sie stehen dann halt drin.
Ja.
Und das ist dann so bitter, weil sie haben alles verloren.
Ja.
Dann sind teilweise auch Krankenhäuser geschlossen.
Also vor allem gar nicht mehr erreichbar.
Ich glaube, das Ausmaß ist uns einfach noch nicht bewusst,
ja.
was da passiert ist. Und dann war ja jetzt auch noch die Explosion diese Woche.
Ja, es häuft sich. Das ist das dann, was du meinst, ne? Dass die Themen sich in dem Sinne decken, dass die Leute alle sagen,
genau,
die Explosion, die Flut.
Die waren alle so im Sinne von, wie können wir unsere Gesellschaft verbessern?
Mhm.
Wie können wir was ändern? Wie können wir wirklich diesen Weltschmerz beenden?
Mhm.
Ja? Auch so diese Themen Disruption durch Corona. Also wie können wir mit dieser Situation jetzt umgehen? Und das
zählt ja eigentlich noch mit da rein, ne? Also wir haben jetzt einen 1,5, fast 2 Jahre Zeitraum, wo eigentlich auch schon eine weltweite mhm. Katastrophe zum Dauerzustand geworden ist. Und diese neuen Themen, die da jetzt kürzlich mit dazu kamen, Flutkatastrophe und jetzt diese Explosion und so, mhm. das sind zusätzliche Themen. Das ist aber alles in einem Topf von Katastrophen. Beschäftigen sich die Leute damit, ob diese Katastrophen sowohl verhinderbar wären durch unser Verhalten, als auch, wenn sie denn dann trotzdem passieren, wir damit besser umgehen könnten, als wir es tun. Ist das gemeint?
Ja, ich glaube, es ist genau das, dass wir alle gerade so ein bisschen daran verzweifeln. Ich meine ja, wir selber auch im Podcast auch. Ne? Diese ganzen Themen, die da gerade passieren, die beschäftigen uns jeden Tag. Aber trotzdem müssen wir arbeiten. Trotzdem müssen wir unser privates Leben irgendwie hinkriegen.
Ja.
Und wir haben auch noch einen Comedy-Podcast. Ja. Und da können wir jetzt natürlich so tun, dass wir alles hier ausklammern.
Hm.
Oder man stellt sich dem Ganzen. Und man schaut, wie kriegen wir das jetzt gemeinsam hin,
mhm.
dass wir vielleicht eine Veränderung in das Ganze reinbekommen. Deswegen heißt unsere heutige Folge
Changes.
Genau.
Das Thema
Changes.
Weißt du, ein ganz essentieller Teil unseres Berufs mit Arouse ist doch, Veränderungen in der Welt vorherzusehen und sie, wenn sie passieren, richtig mitzubekommen und darauf dann auch eine gute Reaktion
mhm.
zu beschreiben und das dann auch anderen zu empfehlen. Und ich habe darüber nachgedacht, wenn wir jetzt die Folge Changes machen, das nimmt so rapide zu, wie schnell diese Veränderungen eigentlich passieren und wie viele gleichzeitig ja. passieren. Und mal wirklich so im Vergleich, in der Perspektive auf die gesamte Geschichte der Menschheit geschaut. Vor 2000 Jahren, da war innerhalb eines Menschenlebens die größte Veränderung, dass ein neues Haus gebaut wurde. Eins.
Hm.
Und das war's. In den letzten 100 Jahren oder so ist es schneller und schneller geworden. Weißt du, ich habe dann gedacht, deine und meine Generation, die in den 80ern, vielleicht noch frühen 90ern geborenen Kinder, die sind in einer richtig einzigartigen Generation in der Geschichte der Menschheit. Denn wir kennen noch beides.
Dass auch nur ein Haus im Leben gebaut wird.
Ja, als Kinder. Das meine ich tatsächlich, ja stimmt. Hm. Oder ist das bei dir anders gewesen? Als wir noch Kinder waren, bis wir dann so frühe Teenager waren, 13, 14, 15 und so, in diesen ersten Jahren unseres Lebens war doch wirklich die größte für uns relevante Veränderung, dass irgendwo eine neue Sache gebaut wurde. Punkt. Oder dass mal eine Sache passiert ist wie Mauerfall. Es war dann punktuell.
Ich glaube, wir waren halt auch Kinder, Matthias. Da hat man nochmal eine ganz andere Wahrnehmung.
Ja.
Aber ich gebe dir recht, wir hatten damals, ich glaube, der größte Unterschied ist von damals zu heute, wir können aktuell live zuschauen, wie sich die Welt rasant verändert. Wir wissen sofort in Bruchteil von Sekunden Bescheid, was irgendwo auf der Welt passiert.
Die direkte Vernetzung auch, ne?
Und das hatten wir früher nicht.
Das stimmt.
Wir mussten früher, wenn etwas Großes passiert ist, dann mussten wir mindestens bis zum nächsten Tag warten,
ja.
um die Zeitung zu kaufen.
Aber das ist jetzt, dann ist das der eine Bereich wirklich, was auf der Welt passiert, Zeitgeschehen und so. Und der andere Bereich auch die technischen Neuerungen.
Mhm.
Und das ist auch, das spielt auch rein in das, was ich da beobachte. Innerhalb unserer ersten 12 bis 15 Jahre auf diesem Planeten sind an technischen Neuerungen, die für dich und mich relevant waren, 5 Stück passiert, 6 Stück, sehr wenig.
Mhm.
Und jetzt gerade die Generationen, die nach uns kommen, die haben fast jeden Tag irgendeine krasse neue, technisch eine neue App, irgendein neues Gerät, das Leben verändert. Ich merke das im Job
so krass, weil also wir haben diese Woche zum Beispiel ja super viele Webseiten mit künstlicher Intelligenz uns angeschaut und was man da eigentlich alles machen kann und wie schnell. Und haben ja auch gesehen, dass unser Job bald unnötig ist in bestimmten Bereichen.
Das ist echt ein Thema, über das ich heute reden will.
Ich sage jetzt voraus, dass sich unsere Welt in 10, 15 Jahren so massiv verändern wird, dass wir wahnsinnige Probleme haben werden, wenn zum Beispiel du und ich mit den gleichen Programmen jetzt nur so weiterarbeiten würden oder genauso weitermachen wie bisher. Keine Chance mehr.
Ich glaube,
wir haben sogar schon, wenn wir so klassisch weitermachen würden, wie wir es die letzten 3 Jahre gemacht haben, dann wären wir in 5 Jahren sind wir raus.
Das stimmt.
Und das ist so irre, weil früher war das, glaube ich, nicht so. Dann hattest du eher eine Zeitspanne von so 10, 20 Jahren oder 30 Jahren, bis es dann sich wirklich verändert hat.
Stresst es dich?
Nö.
Mein Vater war Archivar.
Mhm.
Das braucht die Welt so sehr wie einen Hufschmied. Also klar gibt es noch Archive, ja, sicher. In den Archiven liegen alte Dokumente, Verträge. Das ist interessant, das ist sicherlich auch wichtig, wenn das irgendwer nochmal rauskramen und schauen muss, was da stand. Aber das müssen doch keine Spezialisten mehr sein. Das kann doch eine künstliche Intelligenz, ein Computer heute komplett übernehmen. Weil was ein Archivar ausmacht, ist, dass er das Suchsystem drauf hat, wie man diese Verträge dann findet und dass er sie gut sortiert. Wenn irgendjemand von euch in einem Archiv arbeitet, ich möchte euch nicht auf den Schlips treten, aber...
Sieht nicht gut aus für euch.
Ja, und deswegen frage ich dich, ob es dich eigentlich bedroht.
Nee, ich bin aber auch so ein Typ, ich stelle ja alle 5 Tage irgendwie die Wohnung um und mag es immer wieder alles neu und anders zu haben und fühle mich darin auch wohl. Ich fühle mich sehr in Veränderung wohl. Ich finde das toll.
Weißt du, was dich dabei unterstützt in diesem sich wohlfühlen mit der Veränderung? Wenn man jetzt auf Jobs nur schaut. Immer wenn Jobs durch Automatisierung weggefallen sind, sind mehr neue entstanden, als vorher da waren. Ich kann das noch nicht für mich so richtig sortieren und einschätzen, wie das sein wird mit der Automatisierung durch Digitalisierung und durch künstliche Intelligenz, auf welche Weise und was denn dann für neue Jobs eigentlich entstehen werden.
Ach, mein Traum wäre ja, dass wir vielleicht wirklich noch die Zeit erleben, wo wir uns gar nicht über unsere Jobs definieren.
Ja.
Dass wir tatsächlich uns auf der Welt so finanzieren können,
dass wir
ein gutes Leben haben. Ich glaube, wir werden nicht mehr die Zeit erleben, wo alle ein tolles Leben haben. Wir gehören vielleicht noch jetzt zur letzten Generation oder die Generationen, die jetzt gerade leben, Wir gehören noch zu den Leuten, die jetzt noch denken, hey, mein Job ist eine Berufung.
Ja.
Und vielleicht wird das einfach in 10, 20 Jahren gar nicht mehr so der Fall sein. Natürlich will ich einen tollen Job haben. Natürlich will ich mir Mühe geben in der Arbeit. Und natürlich wollen wir was erschaffen und was Künstlerisches, Großes machen. Aber ich denke über so viele andere Bereiche auch nach.
Ja.
Und das sehe ich bei ganz vielen anderen, dass das auch passiert. Und die Krise hat das mit unterstützt.
Wir sind halt langsamer als die Veränderungen, die in der Welt passiert. Unsere Köpfe sind da langsamer. Und dann sind wir ja auch nicht die älteste Generation auf diesem Planeten gerade, ne?
Ja,
es gibt ja noch ein paar Ältere.
So an.
Und genau. Aber die paar Älteren, die sitzen ja gerade noch am Steuer. Und das sind Leute, die älter sind als du und ich. Mir fällt es ja schon schwer, mir vorzustellen, dass das realistisch ist, dass das wirklich passieren wird, dass Arbeit keine Berufung mehr sein wird, dass sehr viel durch Digitalisierung und Automatisierung sich so grundlegend und massiv ändern wird. Du hast diese Prognose von 10, 15 Jahren vorhin gestellt, dass das schnell gehen wird. Wenn mir das in der Mitte aller Generationen, die gerade leben, schon schwer fällt, wie viel schwerer wird sich das noch für die anfühlen, die da gerade sagen, jo, wir regieren dieses Land. Für die ist ja alles Neuland. Für die ist ja immer noch Internet, weißt du, wie für dich und mich, Biohacking, CRISPR-Cas9. Das hat man mal gehört, ja. Klar, man kann irgendwie mit einer Genschere da, aber kannst du das tun oder ich?
Ich finde es so wichtig, dass wir mit diesen neuen Technologien groß werden. Das ist wie eine Fremdsprache.
Ja.
Ich würde das genauso behandeln.
Es ist eine Sprache, Programmiersprachen. Wenn man Wandel spürt, der passiert, der schnell passiert, dann ist ein möglicher Reflex, gerade von so Institutionen, sich dagegen zu wehren, sich dagegen zu stellen, weil der Wandel sie in ihrer Existenz bedrohen könnte. So wie du und ich, wenn wir über unseren Beruf reden, der durch krasse neue künstliche Intelligenz und so weiter obsolet werden könnte in der Form, wie wir ihn gerade ausüben. Und für Institutionen insbesondere sowas wie Schule, ist das ja noch viel extremer.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, der Grund, warum sie da versuchen, dann dagegen zu halten und sich möglichst lange noch notwendig und unentbehrlich zu machen. Und das tut man halt, indem man einfach radikal daran festhält, nein, nein, es ist wichtiger, Fontane zu lesen, als irgendwelche neuen Programmiersprachen kennenzulernen.
Ja, Fontane ist ein richtig gutes Stichwort. Der Typ, ne, der hat ja irgendwie 10 oder 15 Seiten bei Irrungen, Wirrungen gebraucht, um Scheißgarten zu beschreiben.
Wo keine Veränderungen passieren.
Nein, da passiert überhaupt gar nichts. Und da merkst du auch, der hat halt viel Zeit gehabt.
Ja.
Der saß in seinem fucking Garten und hat sich das die ganze Zeit angeguckt. Und diese Zeit habe ich heute gar nicht mehr.
Es gibt, wenn man Geschichten erzählen will, zwei ganz simple Werkzeuge. Auch beim Improvisieren, bei Impro-Theater, ja. Proceed, expand. Das sind die beiden. Weiter vorantreiben die Geschichte, die nächste Handlung sagen und dann passierte das, ist proceed. Und expand ist verweilen bei dem, was bisher passiert ist und jetzt mal beschreiben. Was ist der Ist-Zustand? Wie fühlt sich's an? Und ja, Fontane ist jemand, der einfach mal ein komplettes Buch mit expand füllen kann. Ja. Da gibt's ein paar, die das drauf haben. Und drauf haben ist aber nicht positiv gemeint. Ich kann sowas nicht gut lesen. Ich will, dass es voranschreitet. Jetzt ist die Frage für mich, die Welt verändert sich ja, ob wir das toll finden oder nicht toll finden, ob wir uns dagegen wehren und noch lange versuchen festzuhalten am Alten oder ob wir das nicht tun. Mhm. Das passiert ja sowieso. Du hattest mir, bevor wir jetzt dann gesagt haben, wir nennen die Folge Changes, da hattest du mir erzählt, dass sich auch sehr viel in den Fragen, die dir geschickt wurden, diese eine Sache mit dem Wachstum und den Schmerzen gestellt wurde. Wie war das?
Wie wir an guten und schlechten Dingen wachsen und warum Wachsen manchmal wehtut.
Okay.
Weil ich in meiner Instagram-Story davon gesprochen habe, dass ich glaube, ja, so schwer sich gerade diese Zeit anfühlt, ich glaube, uns stehen herausragende Zeiten bevor. Und das ist nicht einfach nur, ja, ich versuche jetzt alles mal ein bisschen positiv zu sehen.
Hoffnung geben, hey Leute, ja, das ist gerade ganz alles schlimm, aber es wird Ordnung schon wieder.
Und so. Nee, sondern ich glaube wirklich, es ist richtig gut, dass wir momentan solche Auseinandersetzungen haben und dass das alles auch mal so ein bisschen nach außen kommt, was da eigentlich so, sich so im Stillen verborgen hat, wie zum Beispiel die Querdenker und all das. Ne? Das kommt alles zum Vorschein. Und wir setzen uns mit all diesen Themen auseinander. Und wir hatten dann ganz viele auf meine Story geschrieben und haben dann gesagt, boah, ja, ich finde es ja ganz schön, wenn man das irgendwie so positiv sieht, aber ich glaube, wir sind verloren. Das haben viele geschrieben. So,
schon,
so.
Ne?
Ich glaube, die Gesellschaft ist momentan einfach am Ende, am Abgrund und so weiter. Aber auf der anderen Seite, es gibt Studien dazu, dass sich die Gesellschaft noch nie so weiterentwickelt hat wie jetzt.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, wie es nach Corona aussieht, aber es ist eigentlich ein positiver Trend.
Es gibt zum Beispiel eine Seite namens humanprogress.com, wo an Daten und Statistiken festgehalten wird, wie wir eigentlich gerade vorwärts und vorwärts kommen als Menschheit auf dem Planeten. Wie viel mehr wir von zum Beispiel Wissen haben oder Wohlstand haben oder so. Natürlich kann man sich das anschauen und mit fast schon vorauseilendem Zynismus dann sagen, ja, ja, das ist voll der selektive Blick und schaut doch mal hier das Beispiel und hier jenes Beispiel und so. Aber vielleicht ist es schon auch ab und zu mal eine Empfehlung, die ich mir eigentlich gerade selber geben muss, weil ich mich sehr identifizieren kann mit den Leuten, die dir schreiben und sagen, ich gebe auf. Also manchmal habe ich das schon auch, dass ich die Welt, die Menschheit anschaue und sage, das geht gerade rasant aufs Ende zu.
Ich habe das echt nie.
Du hast das gar nicht, wirklich gar nicht.
Nee.
Wie machst du das?
Ich weiß nicht, Matthias, ich mach mir da nicht so einen Kopf, dass das alles so düster wird.
Mhm.
Wir sind endlich dabei, dass wir miteinander offen, laut diskutieren.
Mhm.
Das läuft nicht gut, schon gar nicht im Internet.
Ja.
Aber das liegt daran, dass das Internet ja auch noch in den Kinderschuhen steckt.
Da gebe ich dir recht. Das sehe ich auch manchmal so. Ich finde wirklich manchmal, das Internet in seiner Entwicklungsgeschichte, in der Menschheit, kann man sich echt vorstellen, gerade wie ein kleines Kind, das ganz in einer ganz frühen Pubertätsphase ist. Es ist bockig, es schreit, es sagt, ich hasse dich, es lügt wahnsinnig viel. So kann man sich's vorstellen, ne?
Ja, nur, dass ein Kind halt niedlich ist und das, was im Internet passiert, das ist nicht niedlich. Da kommt Hate Speech, da kommen irgendwelche irre Menschen.
Ja.
Das ist schon sehr schlimm, was da passiert.
Ja.
Aber ich glaube, dass sich das in den nächsten 10 Jahren gut regulieren wird.
Wenn wir es denn aktiv so gestalten.
Genau.
Ich glaube, man kann sich nicht immer darauf verlassen, dass das schon irgendwie sich von alleine regeln wird, sondern die Probleme, warum das so ist, die sind ja sehr klar benennbar auch.
Ja, und ich glaube, ganz vereinfacht gesagt, ja, du und ich, wir machen jetzt diesen Podcast.
Mhm.
Ja? Und wir zwei sehen das ja schon sehr anders und sagen, okay, da passiert gerade sehr, sehr viel auf der Welt und das passiert nicht erst seit eben gerade, sondern viele Probleme, die wir gerade haben und zum Vorschein kommen, sind Probleme, die schon seit über 50, 60, 70 Jahren da
die
sind.
Die richtig lange Wurzeln, alte Wurzeln haben.
Genau. Ja. Und wir sehen das ja schon und sagen, okay, wir müssen das anders anpacken. Wenn wir jetzt schon zu zweit sind und jetzt haben wir auch noch euch da draußen, ja?
Ja.
Ihr hört uns zu und wir sehen das alle zusammen anders. Also wir sind mindestens zu dritt. Mindestens zu dritt. Wenn irgendjemand von euch da draußen auch sagt, ja, die haben recht, ich sehe das auch so, wir müssen die Sachen ändern, das müssen wir jetzt machen. Dann können wir eine Bewegung starten, weil eine Bewegung startet ab 3 Personen.
Aber Iris, wie ist deine Antwort auf Folgendes? Wenn du sagst, eine Bewegung startet ab 3 Personen.
Mhm.
Man kann ja sich nicht über den Mangel an Bewegungen in der Welt gerade beschweren. An allen Ecken und Enden werden irgendwelche Bewegungen gestartet. Die Leute sagen, hey, lass mal noch mal überlegen, ob die Erde wirklich eine Kugel ist. Lass mal überlegen, apropos Kugel, ob wir nicht Zuckerkügelchen nehmen, weil die helfen auch gegen Krebs. Und das Schlimme ist, die überlegen ja nicht ob, sondern die sagen ja, das ist jetzt so. Komm, wir haben eine Bewegung.
Mhm.
Ist das dann nichts, was dich entmutigt, dass du einerseits sagst, hey, eine Bewegung zu starten geht ab 3 Personen, wir müssen ja nur konstruktiv gemeinsam denken und an die Sache rangehen und Wandel umarmen,
also,
aber andere können das auch, aber die haben andere Ziele als
jetzt,
du und
also
ich.
Da bin ich diesmal wirklich sehr arrogant, aber nenn mir einen Flat Earther, ja, oder einen Reptiloiden da draußen, ja.
Reptiloiden, das ist das, woran die glauben, die sind nicht selber welche.
Die wirklich mal Innovationen nach vorne gebracht haben, die wirklich was entwickelt haben, die wirklich, außer Scheiße zu labern, wirklich mal was nach vorne gebracht haben, die interessieren mich alle nicht. Die können ein bisschen verrückt spielen da draußen, die können da ihre Sachen machen. Da soll sich die Polizei drum kümmern, da soll irgendwie geguckt werden, dass die Reichsbürger da irgendwie keinen Scheiß machen und so. Aber die sind für mich keine ernsthafte Gefahr. Also doch, die sind ernsthafte Gefahr, ne? Aber ich meine jetzt im menschlichen Fortschritt, weil die sind kein Fortschritt. Wir sind in einer Zeit groß geworden, du und ich, wo ja das Internet begonnen hat. Und ich werde das nie vergessen, wie ich meine Lehrer damals da vor mir stehen hatte und fast alle gesagt haben, ja, das Internet, das wird jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so was Großes.
Das waren richtige Visionäre, ne?
Das waren richtige Visionäre. Ich weiß noch, dass wir...
War das die katholische Mädchenschule?
Ja, aber selbst im Studium hatte ich ja sogar noch Dozenten, die das Internet in der Größe in Frage gestellt haben. Es gab ja so viele Dinge noch nicht.
Ja.
Ja, das ist jetzt mal so eine Idee, aber ob das irgendwie was wird. Ich meine, wo ist denn der Lehrer heute, der Google und Internet in Frage gestellt hat?
Auf Facebook.
So sieht's aus.
Und verbreitet dort Theorien, dass die Erde eine Scheibe ist.
So sieht's aus.
Hast du noch Kontakt zu ihm? Ist er einer? Auf StudiVZ? Ich finde, wenn du sagst, die treiben den Fortschritt nicht mit an, also kann man sie eigentlich getrost ignorieren. Ja, sie treiben aber den Rückschritt an.
Ich weiß, und das ist auch
viel Rückschritt.
Das ist auch etwas, was man super ernst nehmen muss.
Ja. Warum wir auch zum Beispiel, wenn wir das Thema Changes, Wandel heute besprechen, warum wir jetzt hier nicht groß erklären, wie eigentlich Klimawandel funktioniert und so weiter, das ist nicht das Feld, in dem wir die Experten sind und die größte Kompetenz haben. Iris, ich habe heute ein neues Wort gelernt.
Mhm.
Ultrakrepidarismus. Hast du schon mal gehört?
Nee.
Das ist, wenn man seine Meinung zu Themen äußert, von denen man einfach gar keine Ahnung hat. Und dazu dann auch so Empfehlungen abgibt. Laschet ist, glaube ich, der Ultra-Krepidarist. Und nichts, eine Ahnung, zu allem eine Meinung. Aber er ist nicht der Einzige, das ist weit verbreitet.
Wie heißt es nochmal?
Ultra-Krepidarismus.
Hätte man nicht einfach ein einfaches Wort für die nehmen können?
Hast du einen Vorschlag?
Dumm.
Das ist ein guter Vorschlag, ja. Ist nicht ganz synonym, aber passt auch. Hat auf jeden Fall große Schnittmengen, das denke ich auch. Hey, weißt du, was das Fremdwort ist für Angst vor langen Wörtern?
Hm?
Sesquipedaliophobie. Stell dir vor, du gehst zum Therapeuten und erklärst, dass du Angst vor langen Wörtern hast und er sagt, ja klar, das ist Sesquipedaliophobie. Kann ich es geschrieben sehen?
Aber ist mit dem Wort auch... sind da so Leute gemeint, die zum Beispiel ihr Wissen aus so Instagram-Nachrichten zusammensammeln? Also, dass plötzlich unsere ganze Bubble wusste, wie der Nahostkonflikt funktioniert.
Das ist plötzlich eine Bubble aus Ultrakrepidarismus geworden, ja. Und es ist auch ganz ähnlich, ich glaube, der andere Begriff, der hier immer rumschwirrt, lohnt sich auch zu erzählen, der Dunning-Kruger-Effekt. Kennst du den?
Ja, ich habe früher immer gedacht, bei Dunning-Kruger handelt es sich um Diane Kruger. Und habe ich mir gedacht, boah, krass, ey. Die ist echt komisch, weil jetzt gibt's ja wirklich diesen Effekt von ihr.
Der nach ihr benannt ist.
Ja, genau.
Kennst du eigentlich die Geschichte, wie die zwei, das sind ja zwei Forscher namens Nachname Dunning und Kruger, die das erforscht haben und wie die überhaupt angefangen haben, das zu erforschen? Also einmal für alle, die das vielleicht noch nie gehört haben, der Effekt beschreibt was Ähnliches wie Ultrakrepidarismus, nämlich je geringer die Kompetenz, desto wahrscheinlicher überschätzt man die eigene Kompetenz. Und andersrum. Je mehr man von einer Materie versteht, desto eher kennt man auch seine Grenzen und weiß, da weiß ich nicht so genau Bescheid. Da sollte man eher jemanden fragen, der oder die sich schon viel länger mit der Materie beschäftigt hat. Das ist so ungefähr zusammengefasst, was der Dunning-Kruger-Effekt ist. Wenn man jemanden dissen will, wenn jemand ein Opfer des Dunning-Kruger-Effekts ist und total selbstbewusst über irgendwelche Dinge spricht, von denen er gar nichts weiß, dann sagt man oft dieses, ja, typischer Dunning-Kruger-Effekt-Fall. Die Geschichte, wie die darauf gekommen sind, das zu erforschen, war, es gab einen Bankräuber. Weißt du, was der gemacht hat? Der ist in die Bank spaziert und einfach an allen Angestellten vorbei, hinten zum Tresor und wollte den Tresor öffnen, das Geld da rausholen und weggehen. Und die haben ihn einfach angeschaut und sich gedacht, was ist das denn für ein Banküberfall? Haben ihn natürlich geschnappt und im Verhör hat er erklärt, warum er das gemacht hat. Der hatte sich mit Zitronensaft übergossen und hat gesagt, naja, also wenn ich das mit Tinte, Zitronensaft ist dann unsichtbare Tinte und wird erst sichtbar mit der Flamme. Also habe ich gedacht, ich werde unsichtbar, wenn ich mich mit Zitronensaft übergieße. Das ist ein Dunning-Kruger-Effekt, die Überschätzung der eigenen Kompetenz, weil man mit der geringen Kompetenz rangeht und sagt, na klar, gilt das hier, dann gilt es auch da. Und vielleicht war das ja Diane Kruger, die das gemacht hat. Ist aber erwischt worden.
Weißt du, was mein Lieblingszitat zum Thema Changes ist?
Nee, was?
Es hat nichts mit Changes zu tun.
Sehr schön. Was kommt jetzt von Lothar Matthäus, dieses Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien? was kommt?
Nein, also es ist von Ken Robinson. Und den kennt vielleicht einige, weil er ja diesen ganz erfolgreichen TED-Beitrag mal gemacht hat, wo es darüber geht, dass Schule die Kreativität tötet. Ja. Und er hat einen Satz gesagt, der mir total im Kopf hängen geblieben ist. Und zwar, für die meisten von uns ist nicht das Problem, dass wir unsere Ziele zu hoch stecken und daran scheitern, sondern es ist genau das Gegenteil. Wir setzen unsere Ziele zu niedrig an und haben Erfolg.
Damit, ja.
Genau. Und immer, wenn ich jetzt die Diskussionen sehe, Klima können wir nicht ändern, das geht nicht. Die machen genau das, dass sie sagen, okay, wir hatten ein erfolgreiches Modell in den letzten 30 Jahren, lass es doch weiterhin so machen.
Hm.
Und das funktioniert halt in der Zukunft nicht.
Ja, übrigens ist auch, weil du es in Kontext von Kreativität gestellt hattest, man kann ja Kunst, Filme zum Beispiel, Theaterstücke, wenn man sie sich anschaut oder so. Es gibt ja zig Kriterien, an denen man dann für sich entscheiden kann, mochte ich das, fand ich das gut, fand ich das nicht gut. Die sind auch alle in Ordnung, aber ich habe ein Kriterium für mich gefunden, das über allen anderen steht. Hat mich das, was ich gesehen habe, verändert. Wenn es mich verändert und ich benennen kann, wie es mich verändert, dass ich ab heute etwas anders sehe, dank diesem Film oder dank diesem Stück oder was auch immer, dann ist das für mich absolut herausragend. Und etwas, wovon ich auch in ein paar Jahren noch erzählen werde und sagen werde, es gab ein Vor und Nach diesem Erlebnis. Das ist für mich so ein Kriterium.
Hast du einen Film, der dich voll verändert hat?
Ja, es gibt einen, der mir dazu sofort einfällt. Klar, der hat echt mein Leben verändert. Das ist jetzt auch nicht dann in den letzten 2, 3 Jahren oder Monaten passiert, sondern es war ein Wendepunkt in meinem Leben mit 14, Matrix. Ich weiß, man lacht dann da manchmal, ne? Aber hey, das ändert das Leben eines 14-Jährigen komplett. Konstruktivismus, dass das alles nur in deinem Kopf passiert, dass die Realität, das Ergebnis deiner Interpretationen von deinen eigenen Sinneseindrücken ist. Das bringt dir ja mit, bis du 14 bist, keiner bei, keiner sagt dir das. Na klar, das hat mich komplett verändert damals. Ab dem Zeitpunkt habe ich jeden Tag das Leben nochmal mit anderen Augen betrachtet, mich gefragt, ob die Lehrer, die mir gerade was erzählen, ob die überhaupt echt sind oder ob das Maschinen sind.
Ob das Reptiloiden sind.
Yes. Ich bin dadurch kein Querdenker geworden. Ich habe einfach nochmal anders über Realität nachgedacht.
Mhm.
Und es hat mich tatsächlich, was der Film ja dann auch macht, mit dem Befreien, ja, wenn die Leute aus der Matrix befreit werden, mich hat es ein bisschen befreit. Ich habe mir gedacht, es muss ja nicht immer nur diese eine Sicht und dieses eine wahre Gefühl von der Gegenwart geben. Es gibt auch noch ein paar andere Betrachtungsweisen.
Mhm.
Und die können nebeneinander stehen, ohne dass sie sich gegenseitig ausschließen.
Mhm.
Das hat mich schon sehr verändert. Was war es bei dir? Hast du was?
Bei mir war es der Film American Beauty. Mhm. Den habe ich auch so mit 14 oder so gesehen oder mit 15. Und dieser Nachbar, der die ganze Zeit seine Nachbarin filmt, ich habe mich voll mit dem identifizieren können.
Ja, du hast ja auch lauter Videos von deinen Nachbarn heimlich gemacht. Ne? Die gucken wir uns manchmal abends an. Ja.
Ah, aber der Film, der hat so alles irgendwie, ich mochte den sehr, so inhaltlich. So stilistisch mit den Blüten, mit den Rosen, dann wie du immer dieses vorgetäuschte Leben hast von der glücklichen Familie, aber dann ist es gar nicht so. Halt auch zum Beispiel dieser eine Vater von dem Nachbarsjungen, der dann so eine üble Strenge vom Militär hat, aber eigentlich ist er homosexuell und ist eigentlich an seinem eigenen Leben total gescheitert, weil er alles so mitgemacht hat, wie ihm das System vorhergesagt hat, wie er es zu tun hat.
Mhm.
Ach, das war schon stark. Es war so ein Film, wo ich gemerkt habe, boah, ich will Filme machen. Und
das ist es, was es bei dir verändert hat, selber dann
Filme machen und vor allem, dass ich nochmal anders die Dinge beobachte.
Und das ist das, wo ich dir beim Zuhören jetzt gerade, wo ich dachte, das ist aber ähnlich zu dem Erlebnis, das ich hatte, dass du den Schein hinterfragst.
Mhm, genau.
Was man so sagt oder was man so denkt auf den ersten Blick, ob das überhaupt zutrifft. Also Iris, um das nochmal zurückzuführen dahin, dass dir sehr viele Leute unabhängig voneinander dann deine Frage beantwortet haben nach den Themen mit mich interessieren die vielen Veränderungen und wie wir damit konstruktiv, positiv umgehen sollen. Ne?
Mhm.
Ich glaube, dass das eine Grundfrage des Menschen ist, wie gehen wir mit Veränderungen um? Und ich will hier gerne noch zwei Sachen sagen. Die eine kam schon so ein bisschen durch vorher und zwar Wandel passiert sowieso. Egal, ob wir uns dagegen wehren oder nicht. Und wenn ich jetzt hier versuche, ein Fazit daraus zu ziehen, ein erstes, dann wäre das, dass sich dagegen wehren und es versuchen aufzuhalten und Angst davor zu haben und so, das ist eindeutig destruktiv. Das macht es schlimmer. Und deswegen auch manchmal, also auch wenn der Wandel, der da kommt, manchmal unangenehm ist oder es eine große Krise ist, in die wir alle reinstrudeln gemeinsam, dann ist das sich dagegen wehren und versuchen festzuhalten. Das ist auch immer wieder dieser Begriff jetzt in den letzten eineinhalb Jahren gefallen von normal, the new normal, back to normal und so. Nee, normal, das alte Normale loslassen und akzeptieren, dass da gerade ein großer Wandel passiert. Das wäre so das erste Fazit, das ich ziehen kann, was man machen kann mit diesem Wandel. Erstmal auf jeden Fall sagen, ja, der kommt. Und ihn mitgestalten, also die eigene Verantwortung auch darin erkennen, wir sind ja mit Teil dieses Wandels.
Ja.
Das ist so das eine. Und das andere, weil sich sofort auch die Frage nach dem Wie stellt, wie denn jetzt? Ja, wie soll man das machen? Hier habe ich gedacht, was wir jetzt heute in der Gegenwart sind, das ist zu 90% oder sogar noch mehr das Ergebnis dessen, was wir uns über uns selber erzählen, über unser eigenes Leben, was wir bisher erlebt haben, auch was wir anderen über uns erzählen.
Mhm.
Und hier ist mir mal wichtig zu sagen, um konkret zu werden, ja, wir sind beschissene Erzähler unseres eigenen Lebens. Und damit meine ich nicht langweilig, ja, und nicht schlechte Erzähler im Sinne von wir packen die Leute nicht oder so.
Mhm.
Nee, ich meine unser Erinnerungsvermögen, unsere Genauigkeit, die ist beschissen. Fast alles, was wir erlebt haben, geben wir nicht gut wieder. Möglicherweise unterhaltsam.
Das stimmt.
Aber das stimmt alles nicht, was wir da sagen. Das war nicht genau so.
Das ist ja sogar in der Neurowissenschaft belegt, ne?
Ja.
Dass unsere Erinnerungen uns trügen.
Ja. Und zwar extrem.
Hm.
Und das gilt wirklich für uns alle. Ich kenne kein einziges Gegenbeispiel. Wahrscheinlich selbst Menschen, die so ein fotografisches Gedächtnis haben, ja, und die dir wirklich sehr akkurat die Details sagen können, auch was andere ihnen gesagt haben und so. Es bleibt ja eine Interpretation. Sobald wir eine Geschichte erzählen, beziehen wir moralische Positionen zu dem, was da passiert ist. Und das ist ungenau. Denn das ist immer nur unsere Sicht und das hat jemand anderes ganz anders gesehen. Und mir geht es darum, wenn wir Geschichten erzählen über unser eigenes Leben, dann sind wir die Protagonisten. Das ist die Art, wie wir Wandel machen können. Wenn alles, was wir an uns und unseren jetzigen Lebensumständen nicht gut finden, lässt sich auch anders erzählen. Und da kann man ansetzen. Sich selbst das anders. Mir geht es nicht um Schönreden. Ich hoffe, das ist klar. Wird es klar, was ich meine? Mhm. Also kein Verdrängen. Ich habe ein Beispiel. Ich habe lange Zeit Menschen, die ich neu kennengelernt habe, gesagt, ich habe kein gutes Gedächtnis für Namen, um so das Unangenehme daraus zu nehmen, ne? Dass das auch nicht böse gemeint ist, wenn ich deinen Namen gleich vergesse. Und dabei habe ich ja eigentlich in anderen Bereichen ein sehr gutes Gedächtnis, mit Text zum Beispiel, den ich lese und mir sehr schnell merken kann. Aber dann habe ich halt so auch erklärt, ne? Ich kann mir Text sehr gut merken, aber Namen, das scheint ein anderer Bereich im Gedächtnis zu sein, das vergesse ich schnell. Habe ich dann auch. Zuverlässig. Und ich habe mich irgendwann mal entschieden, mir und anderen genau das Gegenteil zu erzählen. Völlig dreist. Und Leuten zu sagen, ich habe ein perfektes Namensgedächtnis. Sag mir deinen Namen einmal, ich werde ihn mir immer merken. So, zugegeben, es gab eine kleine Übergangsphase, in der meine alte Gewohnheit noch stärker war als die neu erzählte Geschichte, wo ich dann einfach nur ein Hochstapler war, der gesagt hat, ich habe ein perfektes Namensgedächtnis. Wie heißt du nochmal? Die gab es, die Phase. Aber es hat sich rapide geändert, innerhalb weniger Tage. So, und das ist das, was ich meine, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Changes, wie wir Veränderungen mit eigener Verantwortung anpacken wollen, dann so, durchs Erzählen. Wir sind alle Erzähler. Ob wir das gelernt haben, ob das unser Beruf ist oder nicht. Alle Menschen erzählen. Lass die Erzählung verändern.
Ich finde es sehr schön, da sind wir ja jetzt bei uns selbst. Mhm. Ne? Mhm. Aber was machst du denn jetzt mit den Leuten, denen du helfen möchtest und denen einen Tipp mit auf den Weg geben möchtest? Und sie wollen das einfach nicht annehmen. Du redest mit denen und immer wieder dreht sich das im Kreis und immer wieder sind sie so in ihrem eigenen Trott und sie nehmen es einfach nicht an. Weil das ist ein Problem, mit dem ich öfters zu kämpfen habe.
Ja, habe ich auch manchmal. Was machst du dann?
Ich werde dann hart.
Ja, ich glaube ich auch.
Ich krieg dann immer so eine Härte.
Also nicht sofort natürlich, ne? Aber irgendwann kommt es. Ja, guck mal, du hast ja auch über Wachstumsschmerzen gesprochen. Ne? Mhm. Veränderungen, die uns so herausfordern, die uns so viel wegnehmen von dem, woran wir gewöhnt sind. Das ist ein Grund, warum es wehtut, warum es Schmerzen macht und warum für manche Leute es bequemer ist, immer Nein zu sagen und sich lieber im Beklagen und Jammern aufzuhalten, weil das Gewohnte einfach ist. Und der andere Grund auch, weil man dann ja die eigene Verantwortung anerkennen müsste und vielleicht auch rückblickend plötzlich feststellt, shit, ich hätte ja schon längst was tun können, habe ich aber nicht. Und das tut dann weh, wenn man das so sieht. Das sind, glaube ich, so die Gründe. Wenn man Hilfe anbietet und sagt, siehst doch mal so, guck mal, wie hilft dir das? Wie wäre es, wenn ich dir diese Frage stelle oder so? Und nichts davon wird angenommen, sondern es kommt immer, ja, das geht aber nicht, weil die Härte klingt bei mir dann so, dass ich jemandem sage, du wirst sterben. Ja, wir werden alle sterben. Das ist so. Wir werden alle sterben. Und es wird eine Geschichte über uns erzählt werden, wenn wir tot sind. Bei der Beerdigung. Da stellen sich Leute hin und erzählen die Geschichte unseres Lebens. Und da haben wir keinen Einfluss mehr darauf, was das ist. Was das für eine Geschichte ist. Was für ein Segen. Wirklich scheißegal, was unsere Geschichte ist und welche Probleme wir jetzt gerade haben. Lass doch mal diesen einen Segen anerkennen, dass wir jetzt, hier und jetzt, Einfluss darauf nehmen können, welche Geschichte da erzählt wird. Indem wir das akzeptieren, dass wir selber die Protagonisten sind. Und wie langweilig sind Geschichten, in denen sich der Protagonist nicht verändert, sondern wo er sich immer wünscht, dass die anderen, die Figuren um ihn herum, dass die sich alle so verändern, dass es dem Protagonisten gut geht. Welche Geschichte funktioniert so? Ja, von Fontane. Die funktionieren Gott, ja. So. Aber sonst nichts. Die Hauptfiguren müssen eine Veränderung erleben. Und wir sind die Hauptfiguren unseres Lebens. Und das gilt's, glaube ich, anzunehmen. Es gibt so einen Satz, den Therapeuten auch manchmal sagen: If the queen had balls, she'd be the king. Wenn die Königin Eier hätte, dann wäre sie der König. Es ist halt, ja, kann man machen. Man kann sich wünschen, dass es hätte, ne? Dass die anderen Figuren im Leben, dass die nötigen Veränderungen dann jetzt endlich mal herbeiführen. Aber man kann ja auch einfach selber sich eine andere Geschichte erzählen und aus dem andere Geschichte erzählen auch wirklich faktisch Veränderungen herbeiführen.
Super Fazit. Ich würde noch auf die Ernährung achten.
Change. Totaler Themenwechsel. Jetzt gibt's Diät-Tipps.
Nein. Es geht ja darum, wie können wir das ja jetzt besser annehmen, was du gesagt hast.
Ah ja.
Und dann wäre ja ein echter Lifehack, dass man jetzt vielleicht über seinen Körper das noch besser annehmen kann. Weil alleine nur ein Umdenken in seinem Kopf haben zu wollen, ist manchmal auch so ein Wunschgedanke, der nicht so einfach passiert.
Ja, das stimmt.
Und Ernährung kann super viel dazu beitragen. Ich bin keine Ernährungsexpertin. Ich habe heute auch viel Schwachsinn gegessen.
Ultra-Krepidaristin. Ich gebe euch jetzt Diät-Tipps, von denen ich gar nichts weiß.
Aber jetzt zum Beispiel bei Depressionen. Und ich bin ganz ehrlich, bei Depressionen bin ich auch ein bisschen ruhig. Ne? Ja. Weil das ist nochmal ein anderer Vorgang im Kopf mit irgendwelchen Botenstoffen, die da nicht so richtig angeknüpft werden und so weiter und so fort. Aber ich habe mal gelesen, dass das so erforscht wird, gerade dass Depressionen praktisch auch im Darm schon beginnen. Mhm. Also, dass du alleine durch deine Ernährung sehr, sehr viel da beeinflussen kannst.
Ja.
Aber wie das jetzt genau ist, dazu, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber jetzt, wenn Leute einfach, ich sag mal, nicht wirklich eine Depression, sondern eher so eine schlechte Zeit haben oder einfach nicht zu Potte kommen, ne?
Mhm.
Dann finde ich, kann Ernährung ein richtig krasser Lifehack sein, wo man Dinge extrem ändern kann, weil du brauchst ein gutes Körpergefühl, damit du Veränderungen gut annehmen kannst.
Ja, oder selber gestalten kannst.
Ja.
Das glaube ich auch. Ja. Das stellt ja eigentlich gerade die Frage nach dem freien Willen, was du gesagt hast. Ne? Ob physische Voraussetzungen etwas mit der Psyche machen, da kommt man schon in einen Bereich, wo wir beide uns nicht aus dem Fenster lehnen und den Leuten sagen wollen, mach doch einfach so, dann klappt das schon. Das ist nicht das, was wir sagen. Aber halt, wenn man sich in der Lage fühlt, überhaupt irgendetwas zu tun, dann kann man vielleicht was rausnehmen aus sowohl, ich gebe dir da recht, das ist auch gar nicht, ich wollte mich da nicht drüber lustig machen. Mit Ernährung kann man sehr gut überhaupt erstmal eine Grundvoraussetzung schaffen, dass man einen Körper hat, der bereit ist, Veränderungen, weiterführende Veränderungen zu machen.
Ja. Also ich weiß zum Beispiel immer, wenn ich eine harte Phase vor mir habe, dann passe ich schon meine Ernährung und alles so ein bisschen ein paar Tage vorher drauf an, damit ich später auch eine gewisse Fitness im Kopf habe.
Genau, du isst dann nur noch Burger.
So sieht's aus. Ja, Burger, Pommes, das braucht man dann. Ich habe übrigens richtig Hunger, Matthias. Lass zum Outro kommen.
Okay, komm, wir machen ein Outro. Hast du eine Idee für ein Outro?
Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig so Zitate vorlesen? Die zum Thema Change sind, ja.
Und die dann bewerten?
Ja, genau. Ob die gut sind oder nicht.
Okay. Und wir geben ihnen auch immer 1 bis 5 irgendwas und das ändert sich bei jedem Zitat. 1 bis 5 Sterne, 1 bis 5, es muss bei jedem was anderes sein.
Okay.
Mit einer kurzen Begründung, mit einer kurzen Kritik des Zitats.
Okay.
Finde ich sehr gut. Okay, warte, ich fange an. Ich gebe mal eben, ich habe Zitate. Ein erstes von Charles Darwin. Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann. Was sagst du?
1 von 5 Atomkraftwerken.
Klar, bei Charles Darwin, da nimmt man Atomkraftwerke. Und nur 1 von 5. Warum? Das ist voll gut. Warum? Was kritisierst du so hart daran?
Die Bewertung war voll clever, weil es ist nur ein Atomkraftwerk anstatt 5.
Aha, also Mangel an Schadenspotenzial ist deine...
Ja.
Du findest das... Okay, findest es ein sehr gutes Zitat.
Das ist wie bei uns. Wir hatten mal so ein... bei Couple Off auf Apple Podcast hat einer so einen super Kommentar hingeschrieben.
Ja, und einen Stern.
Ja, das war so super. Ja, das war der beste Stern.
Okay, ab jetzt, das erste finde ich super. Ein Atomkraftwerk gleich gute Bewertung, aber ab jetzt ist immer 1 richtig mies und 5 richtig super.
Mhm.
Okay, dann bist du dran.
Ich kann die Welt nicht verändern, aber einen einzelnen Menschen, mich selber.
Also ich finde es ein bisschen, es kriegt von mir 3 von 5 Michael Jacksons. Weil es erinnert mich zu sehr an Man in the Mirror. Genau. Ich habe wieder ein Zitat. Von Robert Kennedy. Fortschritt ist ein schönes Wort. Seine Triebkraft aber heißt Wandel. Und der Wandel hat seine Feinde.
Also er kriegt 3 von 5 Stripes.
Um keine Stars zu vergeben.
Genau.
Was gibt den Abzug bei dem Zitat?
Gibt mir nichts. Also, es ist ein gutes Zitat und ich verstehe auch, was er sagt, aber es holt mich nicht ab. Ja?
Verstehe.
Ich mache eine Neubewertung.
Okay.
Robert Kennedy kriegt nur 3 von 5 Obamas für mich.
Oh, dann wird klar, was du damit meinst. Okay, gut. Okay, du.
Entweder wir finden einen Weg oder wir machen einen. Von Hannibal.
Lecter?
Weiß nicht, da mehr. Ach nee, Feldherr der Antike.
Oh, der kriegt 4 von 5 Elefanten. Nein, 5 von 5 Elefanten. Ja, kriegt Hannibal für sein Zitat. Hier kommt ein Zitat von Gandhi für dich. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.
Also ganz ehrlich, das hat für mich so 2 von 5 Müllhaufen oder so.
Die Müllhaufen? Die
ja, also nein, es ist nicht gegen Gandhi. Das Zitat ist auch gut, aber das wurde so missbraucht. Weil momentan ist es ja in der Gesellschaft so, dass es immer heißt, mach du das alles nicht. Also trenn den Müll, bestell nicht bei Amazon, mach diese ganzen Sachen nicht. Und ich finde, die Verantwortung wird nur noch beim Endkonsumenten gesucht. Klar haben wir Verantwortung, wir müssen es auch machen. Ja. Ne? Aber mir geht es einfach darum, dieses Abwälzen mit du
es entlastet bist dann diejenigen, die wirklich Entscheidungen treffen müssen, ja, auf einer Gesellsebene. Die werden
und
sehr entlastet.
Sind wir mal ganz ehrlich, also ich kann hier keine Steuerentscheidung gerade treffen und solche Sachen. Ne?
Ja. Das ist das eine, ich gebe dir vollkommen recht, ja. Das andere, was so problematisch ist an dieser Verantwortung des Individuums als ausschließliches Ding, ist, es sorgt zuverlässig für Frust und zwar bei allen. Sowohl bei denen, die das wollen, wenn sie merken, es ziehen aber nicht alle mit,
ja,
als auch bei denen, die das nicht vorgeschrieben bekommen wollen, die nicht selber Verantwortung tragen wollen. Auch die sind frustriert. Alle genau sind frustriert, wenn man wirklich nur beim Individuum die Verantwortung sucht.
Genau.
Das stimmt.
Ja.
Okay, ich habe noch ein Zitat.
Ich bin eigentlich.
Ja, du hast recht. Ja. Stimmt.
Für Wunder muss man beten, für Veränderung aber arbeiten. Thomas von Aquin. Der wird alles ausgesprochen, ne?
Ja!
Thomas von Aquin.
Richtig.
Okay.
Thomas von Aquin. Also eigentlich kriegt er dafür, weil der Thomas von Aquin ausgesprochen wurde, kriegt er für diesen Lacher von mir. Fünf von fünf Sternen. Weil er so ausgesprochen wurde. aber inhaltlich muss ich knallhart werden und sagen, nee, nur 1 von 5 Sterns. Weil, ja, nee, für Wunder muss man nicht beten. Das Schlusswort. Komm, jetzt essen wir.
Macht's gut.
Verändert die Welt. Macht's gut.